Die Umsetzung von Interviewverfahren im Geist von Meal und Dawes verlangt vergleichsweise wenig Anstrengung, aber sehr viel Disziplin. Angenommen, Sie müssen einen Vertreter für Ihre Firma einstellen. Wenn Sie wirklich die bestmögliche Person für den Job bekommen wollen, sollten Sie folgendermaßen vorgehen. Wählen Sie erstens einige Persönlichkeitsmerkmale aus. Die Voraussetzungen für den Erfolg in dieser Position sind fachliche Befähigung, einnehmende Persönlichkeit, Zuverlässigkeit und so weiter. Übertreiben Sie nicht. 6 Dimensionen sind eine gute Zahl. Die Merkmale, die Sie auswählen, sollten so unabhängig wie möglich voneinander sein. Und Sie sollten das Gefühl haben, dass Sie sie zuverlässig bewerten können, indem Sie ein paar sachbezogene Fragen stellen. Erstellen Sie als nächstes eine Liste dieser Fragen für jedes Merkmal und überlegen Sie, wie Sie es bewerten wollen, zum Beispiel auf einer Skala von 1 bis 5. Sie sollten eine Vorstellung davon haben, was Sie unter sehr schwach oder sehr stark verstehen. Diese Vorbereitungen sollten Sie etwa eine halbe Stunde kosten, eine kleine Investition, die in Bezug auf die Qualität der Mitarbeiter, die Sie einstellen, einen großen Unterschied machen kann. Um Halo-Effekte zu vermeiden, sollten Sie die Informationen über die einzelnen Merkmale nacheinander zusammentragen und jedes einzelne bewerten, ehe Sie zum nächsten weitergehen. Überspringen Sie keine Merkmale. Um jeden Kandidaten zu bewerten, zählen Sie die 6 Punktwerte zusammen. Weil Sie für die endgültige Entscheidung verantwortlich sind, sollten Sie sich die Kandidaten nicht mit geschlossenen Augen vorstellen. Sie sollten fest entschlossen den Kandidaten einstellen, dessen Gesamtpunktzahl am höchsten ist, selbst wenn Sie einen anderen lieber mögen. Widerstehen Sie dem Wunsch, gebrochene Beine zu erfinden, um das Ranking zu ändern. Zahlreiche Forschungsergebnisse sind vielversprechend. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit diesem Verfahren den besten Kandidaten auswählen, ist viel höher, als wenn Sie das tun, was Menschen normalerweise in solchen Situationen tun, nämlich unvorbereitet in das Interview zu gehen und nach einem intuitiven Pauschalurteil wie »Ich sah ihm in die Augen und mochte, was ich sah« eine Auswahl zu treffen. Zum Thema Intuitionen und Formeln. Immer wenn wir menschliche Urteile durch eine Formel ersetzen können, sollten wir dies zumindest in Betracht ziehen. Er hält seine Urteile für vielschichtig und scharfsinnig, aber eine einfache Kombination von Scores dürfte ein verlässlicheres Ergebnis bringen. Wir sollten vorab entscheiden, wie wir die Daten gewichten wollen, die wir über die vergangenen Leistungen der Kandidaten besitzen. Andernfalls geben wir unserem Eindruck aus den Interviews zu viel Gewicht. 22. Die Intuition von Experten. Wann können wir ihr vertrauen? Kontroversen unter Fachleuten bringen die schlechtesten Seiten der akademischen Welt zum Vorschein. Wissenschaftsmagazine veröffentlichen gelegentlich einen Schlagabtausch zwischen Forschern, der oftmals damit beginnt, dass jemand die Forschungen eines anderen kritisiert, gefolgt von einer Erwiderung und einer Gegenerwiderung. Ich habe diese Wortgefechte immer für Zeitvergeudung gehalten. Insbesondere wenn die ursprüngliche Kritik in scharfe Worte gefasst ist, sind die Erwiderung und die Gegenerwiderung oftmals Übungen in dem, was ich Sarkasmus für Anfänger und Fortgeschrittene genannt habe. Die Antworten machen gegenüber einer harschen Kritik nur selten Zugeständnisse, und es ist wohl noch nie vorgekommen, dass eine Gegenerwiderung einräumt, dass die ursprüngliche Kritik verfehlt oder in irgendeiner Weise irrig gewesen sei. Einige wenige Male habe ich auf Kritik reagiert, die ich für grob irreführend hielt, weil es als Eingeständnis eines Fehlers interpretiert werden kann, wenn man nicht reagiert. Aber ich habe diese feindseligen Dispute nie als lehrreich erlebt. Auf der Suche nach einem anderen Weg, eine Meinungsverschiedenheit auszutragen, habe ich einige Male an Adversarial Collaborations, gegnerischen Kooperationen, mitgewirkt, bei denen sich Forscher mit gegensätzlichen wissenschaftlichen Standpunkten bereit erklären, gemeinsam einen Aufsatz über ihre Differenzen zu schreiben oder auch ein gemeinsames Forschungsprojekt durchzuführen. In besonders angespannten Situationen wird das Forschungsprojekt von einem Vermittler moderiert. Meine befriedigendste und fruchtbarste gegnerische Kooperation war mit Gary Klein, dem geistigen Kopf einer Vereinigung von Wissenschaftlern und Praktikern, die meine Arbeit ablehnen. Sie nennen sich selbst Erforscher der naturalistischen Entscheidungsfindung, Naturalistic Decision Making, NDM. Und sie arbeiten hauptsächlich in Organisationen, in denen sie oftmals die Arbeitsweise von Experten erforschen. Die NDM-Anhänger lehnen den Fokus auf kognitive Verzerrungen im Rahmen des Heuristik- und Verzerrungsansatzes entschieden ab. Sie kritisieren an diesem Modell seine einseitige Ausrichtung auf Urteilsfehler und auf künstliche Experimente sowie seine vermeintliche Vernachlässigung der Erforschung realer Menschen, die wirklich belangvolle Dinge tun. Sie beurteilen den Nutzen starrer Algorithmen als Ersatz für menschliche Urteilskraft äußerst skeptisch, und Paul Meehl gehört nicht zu ihren Helden. Gary Klein hat diese Position viele Jahre lang mit großer Beredsamkeit vertreten. Dies ist kaum die Basis für eine innige Freundschaft, aber es hatte mehr damit auf sich. Ich war nie der Ansicht, Intuition führe immer in die Irre. Ich war ein Fan von Kleins Studien über die Expertise, das Expertenwissen von Feuerwehrleuten, seit ich zum ersten Mal den Entwurf eines Aufsatzes sah, den er in den 1970er Jahren schrieb. Und ich war beeindruckt von seinem Buch »Natürliche Entscheidungsprozesse über die Quellen der Macht, die unsere Entscheidungen lenken«, in dem er ergründet, wie erfahrene Fachleute intuitive Fähigkeiten entwickeln. Ich lud ihn ein, sich an einem Forschungsvorhaben zu beteiligen, bei dem es darum gehen sollte, die Grenze zwischen den wunderbaren Leistungen der Intuition und ihren Fehlern genauer abzustecken. Die Idee faszinierte ihn, und wir nahmen das Projekt in Angriff. Ohne die Gewissheit, dass es funktionieren würde. Wir nahmen uns vor, eine ganz konkrete Frage zu beantworten: Wann kann man einem erfahrenen Fachmann vertrauen, der behauptet, eine sichere Intuition zu haben? Es lag auf der Hand, dass Klein eher bereit wäre, ihm zu vertrauen und dass ich skeptischer wäre. Aber könnten wir uns auf Prinzipien für die Beantwortung der allgemeinen Frage verständigen? Im Verlauf von 7 oder 8 Jahren hatten wir viele Diskussionen, legten viele Differenzen bei, standen mehr als einmal kurz davor, alles hinzuschmeißen, schrieben viele Entwürfe, wurden Freunde und veröffentlichten schließlich einen gemeinsamen Artikel mit einem Titel, der alles sagt: Bedingungen für intuitive Expertise. Fehlende Uneinigkeit. Conditions for Intuitive Expertise. A Failure to Disagree. Tatsächlich waren wir auf keine grundlegende Frage gestoßen, in der wir unterschiedlicher Meinung waren. Aber wir waren uns auch nicht wirklich einig. Glanzleistungen und Mängel. Malcolm Gladwells Bestseller Blink erschien, als Klein und ich an dem Projekt arbeiteten, und es war beruhigend herauszufinden, dass wir uns über das Werk einig waren. Gladwells Buch beginnt mit der denkwürdigen Geschichte von Kunstexperten, denen ein Objekt präsentiert wurde, das als ein prächtiger Kuros, die Statue eines schreitenden Jünglings, beschrieben wurde. Mehrere der Experten hatten aus dem Bauch heraus das starke Gefühl, dass die Statue gefälscht war, aber sie konnten nicht in Worte fassen, woran sich dieses Unbehagen entzündete. Jeder, der dieses Buch las, Millionen taten es, erinnert sich an diese Geschichte als einen Triumph der Intuition. Sie scheint den Eindruck zu vermitteln, dass eine systematische Suche nach dem Hinweisreiz, der die Experten leitete, umsonst gewesen wäre. Aber Klein und ich wiesen diese Schlussfolgerung zurück. Aus unserer Sicht war eine solche Untersuchung notwendig. Und wenn sie sachgerecht durchgeführt worden wäre, worauf sich Klein versteht, wäre sie wahrscheinlich erfolgreich gewesen. Obgleich viele Leser des Kuros-Beispiels bestimmt zu einer fast magischen Sicht der Intuition von Experten gelangten, ist Gladwell selbst nicht dieser Meinung. In einem späteren Kapitel beschreibt er ein massives Versagen der Intuition. Die Amerikaner wählten Präsident Harding, dessen einzige Qualifikation für das Amt darin bestand, dass er rein äußerlich für die Rolle wie geschaffen schien. Mit seiner stattlichen Figur und seinem breiten Kinn verkörperte er das Ideal einer starken und entschlossenen Führungspersönlichkeit. Die Menschen wählten jemanden, der stark und entschlossen aussah, ohne dass sie irgendwelche sonstigen Anhaltspunkte dafür hatten, dass er dies tatsächlich war. Eine intuitive Vorhersage über die Tüchtigkeit Hardings als Präsident war das Resultat der Ersetzung einer Frage durch eine andere.